Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine Damen und Herren, dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung Wohin läuft der Kunde? Ich glaube, das ist das große Thema auf der Messe. Ich fange einfach mal an mit einem Zitat aus den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling. Ich habe ein Gedicht über die Bahnreise geschrieben. Hör's dir an und dann rate, von wo nach wo ich gefahren bin. Ich deklamiere. Das Kettenkarussell. Durch die Innenstadt zum Bahnhof vorbei an H&M und C&A, DM und Nanunana, Mr. Clou, Ditch, Cinemax, O2, Plus, E+, Starbucks, Rossmann, Ihr Platz und Aldi, Dunkin' Donuts und Esprit, Sparkasse, Lidl, Deutsche Bank und daneben ein letzter Punk. Le Crobac, Wiener Feinbäcker, McDonald's, Chibo, Hertie, Schlecker. Rein in den Zug. Windkraftwerk, 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 Schallschutzmauer, Schallschutzmauer, Windkraftwerk, Windkraftwerk, Tunnel, 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 Windkraftwerk. Raus aus dem Zug, vorbei an H&M und C&A, Schlecker und Nanunana, Mr. Clou, Ditch, Cinemax, O2, Schlecker Plus, Starbucks, Rossmann, Ihr Platz und Aldi. Schlecker, Schlecker und Esprit, Le Crobac, Wiener Feinbäcker, Schlecker, 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 Schlecker. Ja, in der freien Marktwirtschaft, da kann man frei wählen und wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.
Genau, das war schon mal ein guter Einstieg. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung von unserer Veranstaltungsreihe Wohin läuft der Kunde? Ich habe was gelernt heute früh, gleich beim Frühstück, das Unwort des Tages oder der letzten Tages, genau, der Messetage, Kundenfrequenz. Habe gedacht, ja, stimmt, das passt zu unserem Thema. Wohin läuft der Kunde? Und da müssen wir natürlich gucken nach der ganzen Filialisierung, wo bleibt der inhabergeführte Handel, was kann er tun in dieser Zeit des Wandels. Handel ist Wandel. Und da haben wir nach dem gestrigen Vortrag heute gesagt, wir machen eine Diskussionsrunde mit ganz illustren Gästen, die ich Ihnen dann auch gleich vorstellen werde. Querbeet, wir haben Stadtmarketing dabei, wir haben engagierte Buchhändler dabei, manche haben Doppelfunktionen mit Vorsitzenden vom Gewerbeverein, politische Ambitionen haben wir auch noch mit dabei. Also wir können heute ganz intensiv diskutieren miteinander und wir haben natürlich wieder einige Fragen vorbereitet, aber wir möchten Sie auch heute wieder einladen, mit uns zu diskutieren und dann auch den Diskutanten hier oben auf dem Podium auch Fragen zu stellen. So, und da will ich Sie gar nicht auf die Folter spannen, sondern gleich loslegen. Wen haben wir denn eingeladen? Und zwar zu meiner Linken, Klaus Stieringer. Er ist seit 15 Jahren Geschäftsführer im Stadtmarketing Bamberg und auch Präsident im Berufsverband City und Stadtmarketing in Bayern. Er hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen, unter anderem auch Deutscher Kulturmanager des Jahres. Stadtmarketing wurde auch ein paar Mal ausgezeichnet. Ja, ich komme selber aus Bamberg auch. Da habe ich mal gewohnt, ja. Und da kann ich schon sagen, er hat viel bewirkt und will noch weiter viel bewirken. Er ist neben seiner Funktion als Stadtmarketing-Manager auch noch im Stadtrat tätig, also politische Ambitionen und über die weiteren politischen Ambitionen will ich jetzt nicht spekulieren. Sein Statement: Wir als Stadtmarketing können nur die Stadt voll machen. Wenn der Händler keinen Umsatz macht, ist er selber schuld. Dann ist er zu wenig sichtbar. Off und online. Digital ist einfach alternativlos.
Zu meiner Linken, zu meiner Rechten habe ich Maxi Wohlauf sitzen. Sie ist seit 2014 Geschäftsstellenleiterin im Stadtmarketing Luckenwalde. Der Ort hat ca. 20.000 Einwohner. Sie studiert die BWL mit der Fachrichtung Marketingkommunikation, nachdem sie bereits 8 Jahre lang als Rundfunkredakteurin gearbeitet hat, inklusive Volontariat. Ihr Satz ist, es ist immer noch sehr schwer, alteingesessene Händler für innovative und junge Projekte zu begeistern. Gerade bei der Einführung solcher Maßnahmen ist es wichtig, auch mal Mut zu beweisen.
Dann Claudia Schlefke, Inhaberin des Buchkabinetts. Das sind 2 Buchhandlungen, die sowohl, ja, eine ist in Bayern, in Obernburg, das ist so im tiefsten Spessart, die andere ist in Erbach, ja, auch ein kleines Städtchen. Und sie hat vorher Literatur- und Theaterwissenschaften studiert, ist Heilpraktikerin und ist dann eben, hat die Buchhandlung eröffnet. Sie hat 2 Buchhandlungen mit ungefähr eben 2 bis 220 Quadratmeter und neben Büchern verkauft sie auch Spielwaren und das sehr erfolgreich. Sie ist allerdings auch Vorsitzende vom Gewerbeverein Erbach und hat das Amt vor einem Jahr übernommen und hat den Verein mal ganz schön aufgemischt. Ihr Statement lautet, ohne eindeutige Positionierung läuft gar nichts. Wir müssen in die Hirne und in die Herzen der Käufer. Sie müssen sich etwas vorstellen können. Wer sich selbst nicht positioniert, der wird positioniert.
Michael Sudmöller, ganz rechts, ist leidenschaftlicher Verfechter der Mitarbeit in einer Gewerbegemeinschaft, in der er selber seit 28 Jahren mitarbeitet. 1996 hat er die Buchhandlung seiner Eltern übernommen. 2008 zog er mit ihr aus der eigenen Immobilie in ein neues Ladenlokal auf 300 Quadratmeter Verkaufsfläche. Seit 2008 ist er erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft in Melle, Niedersachsen. Sein Credo: Wenn unsere Innenstädte weiterhin Zentren urbanen Lebens mit einer großen Vielfalt sein sollen, muss in Deutschland ein enormes Umdenken und ein gravierend anderes Einkaufsverhalten eintreten.
Außen. Martin Vögele, er hat vor 2 Jahren zusammen mit seiner Frau die Buchhandlung Riemann, ist vielleicht einigen auch ein Begriff, in Coburg übernommen, gekauft. Und hat vorher schon war im Buchhandel aktiv, obwohl er studierter Betriebswirt ist und verschiedene Vertriebstätigkeiten auch inne hatte in der Advance Bank, Getty Images, bei Jaco und bei Mercedes-Benz. So, also die Reihenfolge stimmt nicht ganz, ne? Ja, stimmt. Genau. Er war vorher ganz am Anfang eben seiner Karriere Filialleiter bereits in Coburg bei der Buchhandlung Gondrum, die ja dann an Thalia verkauft worden ist. Jetzt hat er unter Go Coburg eine Webseite für die Händler der Stadt mit initiiert. Er ist da auch sehr aktiv und da können sich eben Händler mit ihren Angeboten und Empfehlungen für eine geringe monatliche Gebühr auch präsentieren. Sein Statement lautet: Händler haben keine Lobby. Aber wie auch, wenn sie schon bei den Öffnungszeiten und in der Weihnachtsbeleuchtung nicht zusammenstehen. Händler, seid rührig, off und online. Also macht mehr. Da möchte ich auch gleich einsteigen. Herr Vögele, hat denn der Buchhändler überhaupt noch eine Chance zu überleben, ohne sich gemeinsam mit den Händlern, den anderen Händlern vor Ort zu vermarkten? Geht es noch?
Also ich glaube, allein ist es schwierig. Er muss schon immer die anderen Händler versuchen mitzunehmen, weil wir eben ja nicht solitär dastehen. Das heißt, wir als Buchhändler können schon viel tun. Wir haben als Buchhändler, finde ich, auch hervorragende Möglichkeiten, viel zu tun. Also kaum ein Einzelhandelsgeschäft lädt ja auch so zum Verweilen ein wie eine Buchhandlung, finde ich. Wir haben jetzt zum Beispiel räumlich auch die Möglichkeit, dass wir ein Cafächen haben, wo wir auch Veranstaltungen für die Kunden durchführen können. Und ich glaube, dass diese Themen werden zunehmend wichtig, also auch Veranstaltungen zu machen. Wir und unsere Vorgängerin tun das ja schon seit 30 Jahren sehr intensiv. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Schlüssel zum Erfolg für die Zukunft. Aber allein geht es nicht. Ja, also wenn man so die Prognosen des stationären Einzelhandels sich betrachtet, dann wird ja schon gesprochen, dass es irgendwann mal leerstandsinduzierte Leerstände gibt. Also das heißt einfach, wenn die Läden ringsrum zumachen, dann wird es auch für den besten Händler schwierig noch zu bestehen. Also insofern müssen wir da schon, auch wenn es manchmal mühsam ist, aber immer wieder versuchen, dass wir auch die anderen Händler aus den anderen Branchen, also Einzelhandelsbranchen, mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, allein geht es nicht.
Also Dudmüller, viele andere Buchhändler klagen ja, dass sie ihre Kollegen in den Nachbargeschäften nicht in das Boot bekommen. Ist oft sehr schwierig. Wie sehen Sie das? Wie dringend ist es, dass sich die Einzelhändler jetzt doch zusammenfinden? Und gibt es vielleicht jetzt neuen Druck dafür, der zusammenschweißt?
Also es gibt eigentlich gar keine Alternative dazu. Wir schaffen es bei uns in unserer Stadt, also in Melle. Melle ist ein Mittelzentrum. Wir haben 18.000 Einwohner, ein kleines Mittelzentrum in der Kernstadt. Also wir kriegen auch Filialisten mit rein, zum Beispiel Weltbild. Wir haben jetzt seit einem Jahr Weltbild, die sind sogar Mitglied geworden. Arbeiten nicht so aktiv mit, aber sie unterstützen uns ideell natürlich auch finanziell durch den monatlichen Beitrag. Es gibt immer wieder Händler dazwischen, da können sie reden, wie sie wollen. Die sind einfach nur Mitglied. Das hat man in jeder Stadt, das weiß man, und man weiß auch, im Vorstand gibt es auch unterschiedliche Mitglieder. Der eine arbeitet unglaublich viel und mit unheimlich viel Herz, und andere machen ihren Job. Aber so ist das eben. Aber es geht nicht anders. Ich habe vor 2 Wochen vor einer Berufsschulklasse in Osnabrück einen Vortrag gehalten. Das ist der Vortrag, den Sie damals auch bei Umbreit gesehen haben, und habe den jungen Leuten gesagt, man darf sich heute oder man kann sich heute nicht mehr nur um sein Geschäft kümmern, sondern man muss ganz klar sich auch um seinen Standort kümmern, um seine Straßengemeinschaft und da mitwirken. Es reicht einfach nicht mehr aus.
Frau Schlefke, Sie haben ja letztes Jahr den Gewerbeverein als Vorsitzende ziemlich kräftig aufgemischt. Wie haben Sie da die Händler zusammenbekommen? Haben Sie sie zusammenbekommen? Das war jetzt eine Unterstellung ja schon.
Schön wäre es. Nein, wir haben sie nicht zusammenbekommen, aber was wir geschafft haben, das ist ein Zusammenschluss der Premium-Geschäfte, die weitgehend im Vorstand vertreten sind oder dann auch mal punktuell mitarbeiten. Und wir sind dabei, eine immer differenziertere Strategie zu entwickeln, die dann quasi, dass wir als Premium-Geschäfte mit den entsprechenden Möglichkeiten, sowohl personell als auch finanziell natürlich, erstmal so einen Zug entwickeln, dass die anderen es sich über kurz oder lang hoffentlich nicht mehr leisten können, nicht dabei zu sein. Denn die Erfahrung, die wir vorher schon besprochen hatten, oder was der Herr Suttmüller gerade auch sagte, es gibt solche Schnarchhasen dabei unter den Händlerinnen und Händlern. Es macht keinen Sinn, da Energie zu vergeuden. Ich denke, es kann, wenn es geht, dann überhaupt nur so gehen, dass man mit einer zugkräftigen Gruppe wirklich zeigt, es geht. Es geht ein Miteinander, es geht auch wirklich ein positives Miteinander, das eine Zugkraft entwickelt, das Wirkung zeigt, das messbare Erfolge bringt. Und dann habe ich die Chance, die anderen quasi als Trittbrettfahrer in Anführungszeichen mitzunehmen. Und in dem Fall habe ich auch nichts gegen Trittbrettfahrer, wenn sie wenigstens ihre bezahlen.
Das Wort Schnarchnasen hat mir gerade gut gefallen, aber wie gehen Sie damit um, Herr Stieringer? Was ist es?
Mit den Schnarchnasen, das ist gar nicht so leicht. Händler haben ja immer einzeln, Sie kennen das, Einzelhändler kommt daher, weil man einzeln handelt. So, das ging ja genau genommen auch bis vor 10 Jahren. Aber jetzt geht es eben nicht mehr. Es hat sich alles verändert. Es haben sich die Städte verändert, das Einkaufsverhalten hat sich verändert. Das erkennen wir daran, dass zum Beispiel die meisten Politiker in unseren Städten einfach alt sind. Sie sind 50 plus, sie denken nicht wie die junge Generation. Die Menschen beschäftigen sich heute immer noch darum, dass man sagt, wir bauen Parkplätze ab, wir versuchen den Verkehr aus der Stadt zu bringen. Und auf der anderen Seite haben wir längst verkannt, dass eben wir Alternativen haben. Und das ist der ganz große Unterschied zu früher. Wenn ich heute nicht vernetzt denke, dann entwickle ich mich zu einer Oase. Das ist etwas Schönes und wir kennen immer diese Beispiele. Es gibt ein Geschäft irgendwo in unserem Land, das macht es besonders gut. Aber früher reichte das eben, denn es gab keine Alternative für den Käufer. Er musste in die Stadt gehen, egal wie die Ausrichtung der Innenstadt ist. Und wenn ich jetzt eine kleine Oase habe, dann bleibt es trotzdem eine Wüste. Und wer geht schon freiwillig in eine Wüste, in der Hoffnung, eine Oase zu finden? Dann gehen Sie doch lieber in den Regenwald oder dort, wo Sie wissen, da ist Leben, da ist Vitalität. Und das ist das ganz große Problem, dass nicht alle anderen Fehler machen, sondern oftmals sind es die Händler selbst. Und noch schlimmer, es ist die Politik, die hier versagt, weil sie immer noch der Meinung ist, wir leben in den 90er Jahren, wo es eben keine Alternativen zur Innenstadt gab.
Wie sehen Sie das, Frau Wohlauf? Schweißt der Druck durch den Internethandel die Einzelhändler zusammen? Kommt da mehr Nachfrage jetzt auf? Wie ist das im Stadtmarketing bei Ihnen?
Also ich würde mir wünschen, dass dieser Druck durch die Internetbranche einfach auch sich auf die Händler auswirkt und die jetzt mittlerweile zusammenarbeiten. Aber genau das passiert leider nicht, sondern genau das Gegenteil. Jeder arbeitet trotzdem in irgendeiner Form für sich selbst. Und das, was ich immer so fühle, ist, dass da ein ganz großer Neidfaktor ist. Man gönnt dem anderen leider auch kein erfolgreiches Geschäft und das bremst jedes einzelne Geschäft selbst aus. Und das finde ich ganz schrecklich. Und ich finde, was ich zusätzlich noch ganz schlimm finde, ist, dass der Onlinehandel immer nur als Feind gesehen wird und nicht als Chance. Denn es gibt auch Konzepte, um das Internet und den Onlinehandel mit dem regionalen Handel zu verbinden und Symbiosen zu schaffen. Und genau das möchte ich bei unseren Händlern in Luckenwalde initiieren und installieren und die Leute einfach, ja, dass sie eine Passion dafür entwickeln, auch ein bisschen was Neues zu entdecken und mal Innovationen Raum geben.
Und wie schwer ist das? Wie machen Sie das? Wie setzen Sie das durch oder wie versuchen Sie das zu vermitteln?
Ja, das ist wahnsinnig schwer. Also wir haben jetzt vielleicht ein Beispiel kurz. Ich habe bei uns in der Stadt, wir haben 20.000 Einwohner, sind also eine kleine Stadt, sind aber eine Kreisstadt. Und ich habe jetzt einen Service installiert, der über WhatsApp funktioniert. Das bedeutet, ich nutze praktisch die erfolgreichste App auf der ganzen Welt für unsere Händler, für unsere regionalen Händler. Wir versenden über WhatsApp wöchentlich ein spezielles Angebot eines Einzelhändlers an eine registrierte Nutzergruppe. Und theoretisch klingt es erstmal ganz gut, es klingt innovativ, aber die Händler, obwohl dieser Service kostenlos ist, die bezahlen dafür nichts, um ihr Angebot zu posten, nutzen diesen Service nicht, weil sie gar nicht wissen, was ist WhatsApp, was kann ich damit tun, wen erreiche ich damit. Sie erreichen natürlich eine ganz andere Zielgruppe, als die vielleicht sonst bei Ihnen einkauft. Aber genau das ist doch das Interessante daran. Und da rede ich mir den Mund fusselig und muss immer ganz viel erklären, bis die Händler es einfach mal ausprobieren.
Das ist ja eine technische Innovation. Das ist ja eben die Verbindung von Offline und Online, so eine WhatsApp-Gruppe. Da sind natürlich viele Ängste auch damit da. Aber ich weiß jetzt, dass auch ja Coburg hat ja auch so eine Initiative, Bamberg plant eine Initiative. Wie kriegt man da dann die Händler dazu? Oder ich stelle mal vorher die Frage an Herrn Vögele nochmal. Sie haben ja mit Go Coburg eben schon Erfahrungen. Wie viel sind da dabei, wenn man so online und offline dann verknüpft?
Also Go Coburg ist vielleicht jetzt ganz kurz noch, was es überhaupt ist. Also es ist einer der vielen Versuche, die in vielen Städten einfach jetzt gemacht werden, um online und offline für eine Großteil der Händler zu verknüpfen. Im Falle von Coburg ist es keine Online-Plattform, auf der man kaufen kann, sondern ein digitales Schaufenster. Ich halte es übrigens auch für den richtigen Weg. Also das Online-City Wuppertal war ja groß in den Medien. Ich glaube aber nicht, dass es funktioniert, über so ein Portal zu verkaufen, also im Sinne eines Online-Shops. Also Go Coburg ist ein digitales Schaufenster, wo grundsätzlich einfach mal Informationen zu finden sind über die Stadt, angefangen von Geldautomaten, über wo kann ich mein Kind wickeln, wo kann ich parken etc., wo ist die Post. Und dann haben eben beteiligte Händler, beziehungsweise eins noch vorweg, alle Händler sind dort gelistet. Das heißt, ich finde also auch Informationen über jeden einzelnen Händler und für einen Beitrag von 29 Euro monatlich kann eben der Händler, wenn er mag, auch einmal im Monat ein Angebot auf Go Coburg auf dieser Seite posten. Also ich habe dann auf der Go Coburg Startseite, jetzt zum Beispiel in unserem Fall, haben wir eine Veranstaltung, eine Lesung, die nächste Woche stattfindet, dort gepostet. Und Go Coburg ist auch nicht nur die Internetseite, sondern es gibt auch einen Facebook-Eintrag und Twitter. Und das heißt, alles, was wir als Händler dort posten, geht eben auch in diese verschiedenen Kanäle. Um jetzt Ihre Frage zu beantworten, und das ist dann wieder etwas frustrierend, also es gibt, Go Coburg ist eine Plattform, die für jedes Ladengeschäft, das müssen also nicht Einzelhändler zwingend sein, das ist genauso für die Gastronomie oder für auch ein Immobilienbüro ein Portal. Also das heißt, wir haben hier ein Potenzial in Coburg von ca. 400 Händlern, 400-500, die da teilnehmen könnten. Und im Moment nehmen um die 50 teil für diesen Monatsbeitrag von 29 Euro. Und ich finde einfach, das finde ich wieder schade, weil das ist aus meiner Sicht einfach zu wenig, die da teilnehmen. Und es ist eine Chance, die es neu gibt und die wird, wie ich finde, einfach noch zu wenig genutzt.
Wollen Sie gleich darauf antworten, Herr Stieringer? Ich merke schon, Sie sind...
Naja, vielleicht ergänzen. Das ist ja ein Thema, was im Augenblick uns alle beschäftigt. Jeder, der mit Handel zu tun hat, hat was mit Onlinehandel zu tun. Und bis in die 90er Jahre hinein sind Armadas von Unternehmensberater zu den Geschäften gelaufen und haben gesagt, wenn Sie kein E-Business machen, sind Sie in 10 Jahren vom Markt verschwunden. So, jetzt seit 3-4 Jahren rennen die Menschen rum und machen städtische Vermarktungsplattformen in welcher Form auch immer. In meiner Eigenschaft als Berufsverbandspräsident Stadtmarketing habe ich jetzt, ich habe vorhin mal nachgezählt, ich glaube 27 Modelle wurden mir vorgestellt von lokalen Verkaufsplattformen, Präsentationsplattformen. Ich kann Ihnen sagen, keine einzige funktioniert. Und das sage ich ganz deutlich, es ist völliger Unfug. Keine einzige funktioniert. Man hängt sich hier genau genommen an einzelnen Erfolgsmeldungen auf. Jede, und das ist das Problem, jede einzelne Stadtmarketingveranstaltung, die man zusätzlich macht, sei es eine Einkaufsnacht, sei es ein verkaufsoffener Sonntag, was auch immer, bringt deutlich mehr zusätzlichen Umsatz, als man im Augenblick mit einem Online-Portal schaffen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn das jetzt etwas völlig Ungewöhnliches ist, dass ich das sage. Wir haben im Augenblick keine Plattform, die genutzt wird. Es geht nicht darum, dass die Technik nicht da ist. Wir hatten letztes Mal Alexander Otto da, die hat über 12 Millionen Euro in die Entwicklung einer regionalen Vermarktungsplattform gesteckt. Das Problem ist, und er hat es übrigens allen Händlern kostenfrei zur Teilnahme angeboten, es haben bei einer kleineren Stadt in der Nähe von Hamburg, haben von 250 Händlern, haben sich kostenfrei, ich glaube, 18 gemeldet. So, also genau genommen, er scheitert immer an dem ganz wesentlichen Punkt. Er scheitert am Content. Und jetzt haben wir ein Problem, und jetzt sind wir wieder so bei dem Thema Kommunalpolitik. Früher hat die Kommunalpolitik auf das Klagen der Händler nicht reagiert, weil man gesagt hat, ein Händler klagt immer. So, heute sagt die Kommunalpolitik, wir müssen das Problem Onlinehandel lösen und deswegen können wir im Augenblick nicht viel tun für den Händler. Was Quatsch ist, dann sind wir wieder bei den Themen. Das geht um die zentralen Themen, es geht um Convenience, es geht um Bequemlichkeit, es geht um die Erreichbarkeit der Städte, es geht um Parkplätze, es geht natürlich auch darum, wie sich die Händler selbst präsentieren. Aber im Augenblick erlebe ich überall, dass man sagt, Herr Stieringer, wir haben ein Problem mit unserer Innenstadt, wir müssen was gegen den Onlinehandel tun. Und Sie haben es ja richtigerweise gesagt, erstmal nicht gegen, sondern der Onlinehandel an sich ist einfach eine Vermarktungsplattform, die ich nutzen kann, um zusätzlichen Umsatz zu machen. Aber das als Ausrede dafür zu verwenden, dass ich als Kommune nichts tue für den Innenstadt, für die einzelnen Händler. Das ist das im Augenblick das Gefährliche. Und jeder sagt, wir warten genau genommen darauf ab. Wir warten alle auf Godot und hoffen darauf, dass wir eine Plattform bekommen. Und mit dieser Plattform sind alle Probleme gelöst, die wir in den letzten 30 Jahren durch eine schlechte Verkehrspolitik, durch eine schlechte Stadtentwicklungspolitik oder einfach eine genau genommen desolate Kommunalpolitik, was den Mittelstand anbetrifft, genau genommen verursacht haben. Und das ist etwas, was ich genau zu bedenken gebe. Nutzen Sie eBay, nutzen Sie Rakuten.de. Sie haben als Händler ja eh schon meistens Ihre eigene Vermarktungsplattform. Das ist okay. Machen Sie einen guten Service und engagieren Sie sich vor Ort.
Also ich denke, auf Politik kommen wir vielleicht gleich nochmal. Herr Suttmüller, wollten Sie auch
noch
mal
dazu? Ja, noch ganz kurz zur Ergänzung. Man hört auch vom Wuppertal, da war ja nun so die erste Kommune, die in diesem Bereich gearbeitet hat. Die Zahlen sind also schwach und sehr... Also muss man zurückhaltend sehen. Wir machen es auf uns. Wir entwickeln zurzeit eine neue Website von unserem Verein, von unserer Werbegemeinschaft, wo jedes Mitglied seinen eigenen Auftritt kriegt. Über einen Button kann man also anklicken und jedes Mitglied kann auch pflegen. Das wird kostenlos sein für die Mitglieder, kostet uns einen Batzen Geld. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Dass also vor allen Dingen die Firmen, die eben Internet noch nicht so affin sind, die noch nicht so viel machen. Es gibt ja eben viele Branchen. Wir sind da, denke ich, im Buchhandel schon recht weit. Oder zumindest die, die aktiv sind. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
Frau Wolof? Also ich muss sagen, was mir bei diesen ganzen Konzepten mit der Verknüpfung Online-Offline noch fehlt, ist der Mehrwert wirklich aktiv für den Kunden. Das bedeutet letztendlich, wenn ich mein Unternehmen präsentiere wie auf einer normalen Internetseite, bietet es einfach keinen besonderen Mehrwert für den Endverbraucher. Und aus dem Grund muss man einfach sehen, wie kann ich das Internet für mich nutzen und dem Verbraucher etwas geben, was er vielleicht bei Amazon, eBay nicht bekommt. Also das ist doch ganz wichtig und ich glaube, das ist das, was noch bei diesen kompletten Projekten und Konzepten, was da fehlt.
Okay, Frau Schlefke?
Ja, ich habe noch mal ein bisschen anderen Ansatz und zwar pflegen wir seit 15 Jahren mindestens einen eigenen Shop und wir haben im Bereich der E-Bestellungen, das ist also absolut verschwindend. Ich habe für mich beschlossen, dass ich dann nur noch das Geld investiere, was absolut notwendig ist, um einen zeitgemäßen Shop sozusagen als digitale Kompetenztapete für die Buchhandlung zu haben. Und ich mag nicht den Schwächen hinterherrennen, sondern ich mag das stärken, was sich in den Buchhandlungen und Spielwarenhandlungen als Stärke erwiesen hat. Und das ist das Haptische. Das sind die schönen Schaufenster, das ist die schöne Ware, das ist die gute Präsentation, das ist eine super Stimmung, das ist sehr gut ausgebildetes Personal. Und das ist eigentlich mein eigener Weg, jetzt was die Buchhandlungen angeht, mit der Digitalisierung umzugehen. Das heißt, ich muss natürlich schauen, dass ich technisch auf dem Stand bleibe. Wir haben eine Facebook-Seite und. Aber ich denke nicht, da sehr viel Geld oder Zeit rein zu investieren.
Die Frage, die sich da natürlich anschließen würde, ist, wie funktioniert das? Sie haben einen schönen Laden, aber um Sie herum sind 10 Leerstände. Wie soll das in Zukunft weitergehen? Also was kann man sich da vorstellen?
Das hat aus meiner Sicht wenig mit der Digitalisierung zu tun. Ich habe 2 verschiedene Zustände. Hört man mich überhaupt gut? Ja. Ich habe 2 verschiedene Zustände in Obernburg am Main. Das ist ein grandioses Beispiel über das Versagen der Politik. Der letzte Bürgermeister war so verschnarcht, der wusste noch nicht mal, wie sich Handel schreibt. Daraus resultierte dann aus einer einstmals blühenden Kreisstadt, ist jetzt eine in der Innenstadt wirkliche Ödnis geworden. Obernburg ist eine alte römische Gründung, hat einen wunderschönen mittelalterlichen Stadtkern, also alle Voraussetzungen, dass man was draus machen kann. Die Innenstadt, wie gesagt, zwischen den beiden Toren begrenzt, die ist leer. Ich bin dann im Jahr 2013 mit der Buchhandlung aus diesem inneren Bereich heraus umgezogen auf eine deutlich größere Fläche jenseits des Stadttores, wo also noch der Rest an Aktivitäten war. Das hat bis Ende letzten Jahres gut funktioniert. Im Moment sehe ich, dass uns jetzt das, was ich seit Jahren befürchte, nämlich dass dieser ständige Leerstand in der Stadt, dieser nicht mehr stattfindende ordentliche Mix an Sortiment auch die Buchhandlung betrifft. Wir haben erstaunlich lang durchgehalten. Jetzt haben wir Gott sei Dank seit einem Jahr einen Bürgermeister, der als erste Amtshandlung jemand fürs Stadtmarketing eingestellt hat. Das kam zwar jetzt 3 bis 4 Jahre zu spät, aber immerhin es kam. Also ich mag da die Hoffnung noch nicht begraben. In Erbach habe ich eine ganz andere Situation. Da haben wir das Tal der Tränen, glaube ich, durchschritten. Und zwar ist da seit 4 oder 5 Jahren bereits das Thema Stadtmarketing in den politischen Köpfen verankert und versucht worden, auch möglichst gut umzusetzen. Und im Jahr 2013, als ich in Erbach die Buchhandlung eröffnet habe, haben gleichzeitig mit mir 3 andere Fachgeschäfte aufgemacht. Erbach ist eine Stadt mit 10.000 Einwohnern, ist eine Kreisstadt. Und wir haben jetzt nur noch sehr wenig Leerstand. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich, wir haben keine Parkplätze, freie, juhu, das heißt, die Leute sind da. Ich gucke aus dem Fenster und sehe, da draußen ist auf der Gasse was los, da sind die Leute wirklich unterwegs. Und das ist für mich so das, der erste sichtbare Erfolg von dem wirklich engagierten Stadtmarketing, sonst wäre es in Erbach nämlich vor 3 Jahren, als wir so viel Leerstand hatten, genauso weitergegangen wie in Obernburg, dass Leerstand hervorgerufen hätte.
Herr Vögele hatte ja gesagt, der Handel hat keine Lobby in der Politik. Herr Steringer, wie ist das als Politiker? Wie sehen Sie das?
Ich glaube, der Handel ist erstmal selbst gefordert, sich eine Lobby zu verschaffen. Das machen alle anderen ja auch. Und wenn ich das Beispiel eben aufgreifen darf, es passiert in einer Stadt 10 Jahre lang gar nichts. Man stellt fest, man hat strukturelle Probleme. Die Krankheitssymptome einer Kommune, es sind immer die gleichen. Das ist ein Trading Down, das ist der Ladenleerstand, das ist abfließende Kaufkraft, das ist die zunehmende Filialisierung, das ist der Weggang der inhabergeführten Fachgeschäfte. Das sind alles ganz typische Symptome. Die sieht jeder, der nicht ganz blind ist, der durch eine Stadt geht, weiß, wir haben ein Problem in der Stadt. In der Regel erkennt das die Politik aber erst 10 Jahre nach den ersten Symptomen. Und jetzt kommt genau das Phänomen. Jetzt stellen wir einen Geschäftsführer Stadtmarketing ein oder einen City Manager. Das ist so ein bisschen wie der Jesus, der über das Wasser laufen muss. Das ist der Grund, warum unsere Berufskollegen im Bundesdurchschnitt nur 1,33 Jahre im Amt sind. Weil dieses Spannungsfeld, wir haben ein Problem in der Stadt, da ist aber einer, der löst es, Klammer auf, der Gedanke der Politik, da ist einer, der ist verantwortlich dafür, weil offensichtlich hat er versagt. Das ist das Problem, was wir haben. Und das, was Sie angesprochen haben, ist ja ganz typisch, Ladenleerstand in den Städten. Wenn ich das Geld nicht habe, das ist ja immer das Gegenargument von Seiten der Kommune, wir haben kein Geld mehr. Immer wenn das Geld zu wenig ist, muss ich mit Kreativität, und zwar mehr Kreativität, ausgleichen. Ich kann da Kunstausstellungen drin machen. So kann ich aus 6 Ladenleerständen eine riesen Kunstmeile machen. Ich kann Jungunternehmer nehmen von den Wirtschaftssenioren. Ich kann Start-up-Unternehmer mit reinsetzen. Es gibt immer Möglichkeiten. Ich investiere keinen Cent in eine solche Maßnahme. Ich habe einen Ladenleerstand damit weg. Das ist doch genau das zentrale Thema. Die Lobby, die muss sich der Handel genau genommen selber holen. Aber das tut er nicht. Und ich glaube, dass eben auch hier, das ist ja vorhin angesprochen worden, Handel ist Wandel. Wenn der Handel nicht mitgeht und vernetzt denkt und sich auch im Stadtmarketing engagiert, wie jetzt bei Ihnen geschehen ist, dann wird es genau genommen für diesen Handel auch keine Zukunft geben. Wenn er das tut, nehmen wir mal die Beispiele wie bei Ihnen oder bei uns. Bei uns sind 450 Händler, haben sich zusammengetan. Jetzt rede ich ja nicht von Berlin, sondern ich rede von meinem kleinen Bamberg mit 68.000 Einwohnern. So, wir schaffen es gemeinsam, allein in diesem Jahr 12 Veranstaltungen zu organisieren mit knapp 500.000 Besuchern. Das ganze Jahr hinweg gibt es Gründe, in die Stadt Bamberg zu kommen. Wir haben im Augenblick knapp 120 Anfragen nach Ladengeschäften und wir haben keine Flächen. So, und das ist völlig atypisch. Jetzt kann man sagen, naja, Bamberg, Weltkulturerbe, völliger Quatsch. Jede Stadt hat etwas, was sie einzigartig und besonders macht. Aber die Leute schaffen es nicht, sich zu mobilisieren, sich zusammenzuschließen. Und deswegen sagt man, naja, gut, ne, es geht halt den Bach runter und wir können nichts tun. Und sei es, weil die Politik ist schuld oder noch schlimmer, unser Berufszweig, das ist dann die City Managerin oder der City Manager.
Frau Wohlhaus, Sie halten sich schon länger als 1,3 Jahre. Wie erleben Sie den Konnex zwischen Politik und Handel? Sie sitzen ja da inzwischen den Stühlen da sozusagen.
Ja, absolut, genau. Wir sind oft Vermittler zwischen diesen beiden Welten, möchte ich fast sagen. Also die eine Welt ist natürlich immer der Meinung, die andere Welt weiß gar nicht, wovon sie redet. Und das ist meiner Meinung nach genau das Problem. Man kann sich einfach zu wenig in die andere Welt hineinversetzen und somit entstehen Konflikte, Probleme und die dazu führen am Ende, dass beide Seiten auf Stuhl stellen. Aber so schafft man nichts und so schafft man auch nicht eine Optimierung des regionalen Handels und genau da ist das Problem. Also ich kann nur für mich sagen, es ist sicherlich, wird oft die Stelle des Innenstadtmanagers an den Pranger gestellt und oftmals bin ich auch diejenige, die da für die Verantwortung tragen muss, wenn irgendwas dementsprechend nicht funktioniert. Aber passiert ja nicht nur in meinem Berufsfeld, dass man erst mit dem Finger auf jemand anderen zeigt, bevor man den Fehler bei sich selbst sieht. Und genau das ist für mich, daran sollte man einfach, ja, man sollte einfach reflektieren und überlegen, okay, das, was ich zu dieser Veranstaltung oder zu der Kampagne, zu dem Projekt beigetragen habe, reicht das, um mein Unternehmen zu stärken und um mein Unternehmen daran aktiv teilhaben zu lassen, zum Beispiel an einer Veranstaltung in der Innenstadt. Es reicht oft nicht, einfach das Geschäft aufzumachen. Wir sorgen dafür, dass die Leute in die Innenstadt kommen und der Händler Ja, wenn der nur einfach nur aufschließt und dann aufmacht, das reicht eben nicht. Warum nicht irgendwie mal vor seinem Laden was machen? Wir haben jeden Monat einmal einen Trödelmarkt, wo mittlerweile, also in, auf unserem kleinen Boulevard sind irgendwie ja fast 3000 Leute da unterwegs. Und das ist, das muss ich nutzen. Die Händler jammern, dass die Leute nicht in ihre Geschäfte kommen, weil sie nur auf die Flohmarktstände schauen. Aber genau da liegt das Problem. Der Handel oder das Geschäft ist einfach nicht attraktiv genug und lockt die Leute nicht in den Laden. Also es gibt mittlerweile, es gibt Aufsteller, die ich für mich nutzen kann. Plakate, die sind ja nicht teuer. Das ist immer eine Sache, die ist für mich völlig unverständlich. Warum jeder Einzelne so wenig auch in sein eigenes Geschäft investiert und immer nur mit dem Finger auf denjenigen zeigt, der dort was veranstaltet und die Leute ins, in die Innenstadt lockt.
Herr Süßmüller, Sie sind der alte Hase im Stadtmarketing, im Gewerbeverein. Wie ist es, wie schafft man das, sich eine Lobby zu schaffen in der Stadt?
Also ich versuche immer ein Vorbild zu sein. Wenn wir ein Stadtfest haben, wer schlüpft in das Kostüm? Der Chef. Also ich versuche Vorbild, einfach als Vorbild zu sein. Bei unserem nächsten, jetzt im Mai, bin ich der Postbote von Lieselotte und lese in einem ganz tollen Umfeld. Da haben wir Lieselotte eben, wer die Kuh, kennen Sie Lieselotte? Die Kuh. Ich versuche einfach Vorbild zu sein. Dieses Druck machen, ich glaube, es ist schwierig. Natürlich, wir informieren unsere Mitglieder, wir spornen sie an. Heute haben wir bei uns das Frühlingserwachen, bitte öffne bis 19 Uhr. Ich weiß jetzt schon, ein Viertel der Händler öffnet nicht bis 19 Uhr. Also ich glaube, man muss Vorbild sein, man muss selbst authentisch sein, außergewöhnliche Sachen machen und dann kann man hoffen und dann, glaube ich, zieht man die anderen auch mit.
Und wie ist die Kommunikation mit der Politik? Also wie kommen Sie mit der Politik klar?
Durch regelmäßige Gespräche. Wir haben unsere Frühjahrsgespräche mit dem Bürgermeister, da ist dann auch der erste Stadtrat dabei. Wir haben also viel Kontakt. Wir laden natürlich unseren Bürgermeister auch ein, übermorgen zu unserer Jahreshauptversammlung. Der spricht auch ein Grußwort. Ich denke, das geht nur durch Kommunikation, durch Gespräche, auch mit den Politikern. Das erfordert viel Zeit. Da sind sie manchen Abend unterwegs. Aber es geht nur durch die Kommunikation und ein gutes Miteinander. Das ist in einer Stadt wie Melle, die noch überschaubar ist, immer leichter, als wenn ich in einem Oberzentrum bin. Das ist einfach so. Also wir haben da eigentlich einen guten Draht.
Da gibt es Chancen.
Absolut. Es kommt immer darauf an, wie man mit den Menschen spricht, dass man sich auch Zeit und Ruhe nimmt. Und das nicht so zwischen Tür und Angel macht, sondern sich wirklich einen Abend mal Zeit nimmt und über die Probleme oder über die Möglichkeiten spricht. Da erreicht man schon viel mit. Man muss sich Zeit und Ruhe dazu nehmen.
Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, heißt letztendlich, der Händler sollte rührig sein, muss sich sein eigenes Gehör verschaffen bei der Politik. Die Hauseigentümer muss man scheinbar auch noch mit rein ins Boot kriegen, weil statt Leerstand dann doch zur Verfügung stellen, wenn ich das mal so zusammenfasst. Also wenn alle zusammenhelfen, dann haben wir den einen Teil. Was machen wir jetzt mit den Kunden? Wie kriegen wir jetzt die Kunden dann rein? Also wie kann da ein Umdenken stattfinden, Herr Vögele?
Ja gut, es geht ja in die gleiche Richtung. Ich finde, also muss wieder der einzelne Händler und egal, ob der Nachbar mitmacht oder nicht, also wir müssen einfach was bieten. Das ist ja genau das, was auch Sie gesagt haben. Also der Kunde sollte ja ein Erlebnis haben, wenn er in die Stadt geht und nicht im Internet kauft. Und das Erlebnis sollte bestenfalls ein gutes sein, ja, und kein negatives. Also das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Kunden was bieten. Das sind die Dinge, die Sie vorhin auch gesagt haben. Also wir haben die Dinge zum Anfassen, wir haben eine schöne Atmosphäre, wir haben vielleicht Sitzgelegenheiten, wir machen Veranstaltungen. Und das ist ja genau das, also Buchhandel als Ort der Kommunikation beispielsweise, auch da kann man Foren bieten, da kann man Möglichkeiten auch während der möglicherweise, wenn man die räumlichen Möglichkeiten hat, während der Ladenöffnungszeit, das ist die Karte, die wir spielen können, ich glaube, und müssen, das ist alternativlos, dass wir da rührig sind. Und wir sehen zum Beispiel auch mit den Buchhändlern, mit denen wir uns austauschen, meine Frau und ich, dass die Buchhändler, die sehr aktiv sind und auch viele Dinge machen, weniger federn lassen im Moment als die, die vielleicht nur ihren Laden aufschließen und dann wieder zuschließen, weil sie sagen, ich bin nicht bereit, am Abend noch was einzubringen oder abends länger da zu bleiben wegen einer Kundenveranstaltung. Also letztlich geht es um das Thema, ich muss den Kunden einfach zum Fan machen. Es ist schon so, wenn die Kunden mich lieben, und das tun sie aber nicht eben, wenn ich nur mein Geschäft aufschließe, sondern wenn ich über das Normale hinaus viel tue, wenn sie mich lieben, dann kommen sie wahrscheinlich auch regelmäßiger und wandern nicht so leicht ab, vielleicht ins Internet. Also das ist das, was wir tun müssen.
Okay. Ja. Herr Stieringer, Sie.
Also auch da anknüpfend. Wir müssen Gründe geben, damit die Menschen die digitalen Straßen verlassen und wieder in die Innenstädte reinkommen. Und das können wir nur gemeinsam machen. Wir können darauf hoffen, dass die Politik uns da unterstützt oder die Verwaltung. Aber ich glaube, dann sind wir eher alle tot, bevor genau da ein Umdenken einsetzt. Das liegt insbesondere schon daran, dass man es sich in der Politik gar nicht vorstellen kann, weil ja typischerweise die Haushaltskassen das gar nicht hergeben. So, das heißt, man muss sich gemeinsam Ideen überlegen. Ich nehme mal zwei kleine Beispiele, zum Beispiel das Literaturfestival, weil es gerade passt. Vor 3 Jahren kam Paul Maar, der eine oder andere wird ihn kennen, ist ein echter Bamberger, er hat das Sams geschrieben, der Vater des Sams, keine Woche ohne Samstage, kam zu uns und hat gesagt, er wünscht sich ein Literaturfestival. So, und dann haben wir gesagt, gar kein Thema, wir machen alles möglich, machen wir auch ein Literaturfestival. So, wir haben das erstmal lokal vorgestellt, ungefähr 100 Leuten haben gesagt, wir möchten ein Literaturfestival machen. Sie haben uns alle mit großen fragenden Augen angeschaut. Der Franke neigt bei so etwas ganz klassisch zu sagen, das hatten wir früher nicht, dann brauchen wir das zukünftig auch nicht. Also haben wir das mal mit 100-1 abgelehnt und wir haben es dann trotzdem gemacht. Wir haben gesagt, wir machen im Februar einfach ein Literaturfestival, 3 Wochen lang. Wir haben eingeladen die Okotür, alle, die Sie kennen, ob das Martin Walser ist, ob das die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller ist, ob das Svetlana Alexejewitsch sind. Also alle, die Top 20 der im Augenblick Bestsellerlisten waren in Bamberg. Dazu haben wir nochmal 50 Kinderbuchautoren eingeladen. 3 Wochen lang haben wir Literaturfestival im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht mit 6.000 Teilnehmern, dieses Jahr mit 9.000 Teilnehmern. Das hat dazu geführt, dass nicht nur die Buchhandlung in den letzten 2 Jahren, zwar alle Buchhandlungen in der Stadt und Landkreis, die besten Umsätze gemacht hat, die sie jemals getan haben, sondern auch, dass die Hotels voll waren, weil die haben das als Bundle verkauft. Das hat dazu geführt, dass die Gastronomie partizipiert hat. Zu einer Jahreszeit, die wirklich normalerweise saure Gurkenzeit ist, es sei denn, sie wohnt irgendwo im Schlaraffenland, aber Februar, März ist normalerweise eine schwierige Jahreszeit. Das machen wir ohne kommunalen Zuschuss. Die 180.000 Euro, die wir brauchen, generieren wir über Sponsoren. Kein einziger Sponsor kommt bei uns aus der Region. Sie kommen alle überregional, weil sie das Thema, ist ja nicht uninteressant hier in diesem Kreis, weil sie das Thema Bildungsbürgertum sehr spannend finden. Deswegen haben wir Fondsgesellschaften, Banker und Whiskyhersteller gefunden, die sagen, wir steigen da ein, wir gehen als Sponsoren rein, eine tolle Veranstaltung. Das gleiche Thema hatten wir im August, da haben wir festgestellt, weil wir relativ viel mit der Empirie arbeiten, wir haben in der zweiten Augustwoche ein Problem, weil wir nur Touristen haben, die aber relativ wenig einkaufen. Wir brauchen genau genommen zahlungskräftigeres Publikum. Und jetzt das zentrale Thema, wie bei Ihnen auch. Sie müssen wissen, wer Ihr Kunde ist. Und das ist nicht nur aus dem Gefühl heraus, ich kenne meine Kunden, sie kennen die Antwort. Aber in der Regel, eine Kommune muss es auch wissen. Und wir haben geguckt, wen wollen wir denn ansprechen? Und wir haben geschaut, die Blues- und Jazzfans. Die Blues- und Jazzfans haben das höchste Pro-Kopf-Einkommen, haben das höchste Durchschnittsalter, haben die höchste Qualifikation. Sie nehmen aber auch die längsten Anfahrtsstrecken zu einer Veranstaltung im Kauf und sie haben die längste Verweildauer bei einer Veranstaltung. Das Ergebnis in diesem Jahr, das 11. Mal, wir haben das größte eintrittsfreie Blues- und Jazz-Festival in Bamberg im August, ich lade Sie herzlich ein, eine Zielgruppe, die dazu beiträgt, alle Hotels sind voll, der Einzelhandel partizipiert, die Gastronomie und wieder das Tolle für alle anwesenden Kommunalpolitiker, die Stadt gibt keinen Cent dazu, auch das wird über Sponsoring gemacht. Aber wir füllen das ganze Jahr über, nutzen wir den öffentlichen Raum als Bühne und das geht aber nur, weil alle Händler gemeinsam arbeiten. Und manchmal muss man den ersten Schritt machen, deswegen sage ich 100-1 abgelehnt, trotzdem gemacht im letzten Jahr, 100-1, natürlich machen wir das weiter, war ja klar, dass es funktioniert, da muss man so ein bisschen diesen Schritt machen.
Genau, einen Schritt machen, das geht ja schon, was Sie gesagt haben, auch in Richtung Positionierung, ne? Sichtbar machen, da fällt mir als Stichwort dann auch nochmal gleich die Sinusmilieus ein, also wir bewegen uns auch im Buchmarkt ja in einem Bereich, ja, der gehobenen Einkommensschichten. Buch ist ein absolutes Luxusgut letztendlich. Und ja, wie läuft es dann in Erbach und Obernburg?
Also mir ging gerade ganz viel durch den Kopf. Ich versuche es jetzt gerade etwas zu strukturieren. Wir haben in Erbach 4 verkaufsoffene Sonntage, die jeweils an Feste gekoppelt sind. Das waren traditionelle Feste, alle miteinander. Nur haben wir zwar auch sehr viele ältere Einwohner, aber eben nicht nur. Wir haben auch sehr viele junge Familien und so weiter da wohnen. Das heißt, eine meiner Aufgaben im Gewerbeverein oder eine meiner ersten Vorsätze war, den am schlechtesten laufenden verkaufsoffenen Sonntag wirklich auf ein ganz anderes Publikum auszurichten. Nur ist es so, wie der Herr Stieringer sagt, ich bin manchmal auch also grandios entsetzt, wie wenig wir unsere Kunden kennen, wie wenig wir unsere Mitbevölkerung kennen, unsere Zielgruppen und so weiter. Für uns ist die Zielgruppe jetzt ganz klar diese junge Generation. Nun sind wir auch im Gewerbeverein im Vorstand, also ab 45 aufwärts. Das heißt, diese junge Generation, die wir ansprechen wollen, wissen wir überhaupt nicht, wie die tickt. Wir haben aber den großen Vorteil, wir haben eine sehr junge, sehr pfiffige Firma ganz in der Nähe, die ein Riesenfestival aufgezogen haben, und zwar gegen alle Widerstände aus Politik und so weiter, und das in den letzten Jahren zu einem bundesweit erfolgreichen Festival gemacht haben. Vielleicht kennen Sie Sound of the Forest. Das heißt, die haben das, was wir haben, nämlich wirklich nur Wald und wunderbare Natur und ihre Freude an der Musik zusammengebracht und wie gesagt gegen extreme Widerstände in der Politik durchgezogen. Das ist ein Riesending geworden. Wir wissen, die können das hervorragend organisieren. Die haben ein klasse Marketing. Also sagte ich, wir haben überhaupt nicht die Ressourcen, um jetzt nochmal ein Fest aufzuziehen, aber wir haben hier Leute, die können das ganz prima. Wir sind zu denen gegangen, haben gesagt, hier könnt ihr uns eine tolle Veranstaltung machen für Menschen eures Alters zum statt des Frühlingsmarkts, der sich so abgelabbert hat. Ja, können sie, sie brauchen aber die Unterstützung der Stadt. Nun kommt genau das, was der Stuttmüller vorhin gesagt hat, man muss miteinander reden. Das heißt, wir haben vom Gewerbeverein aus im letzten Jahr eine sehr intensive Kommunikation zur Stadt und zum Stadtmarketing, zum Stadtbaumeister und so weiter aufgebaut. Und das sind jetzt eingelaufene Wege. Das heißt, man muss sich ja immer erst mal so menschlich so ein bisschen annähern, weil diese alten Feindschaften, die waren auch sehr tief eingefahren. Aber jetzt haben wir da langsam eine Vertrauensbasis und können gut miteinander reden. Das war ein kurzer Vortrag im Magistrat von 10 Minuten. Und dann hatten wir den Zuschuss, den wir, also diese junge Firma als erste für die feste erste Veranstaltung brauchte, von der Stadt zugesagt bekommen, obwohl die Stadt Erbach überhaupt kein Geld hat, die ist nämlich pleite und steht unter dem Schutzschirm. Und das sind diese Dinge, das wollte ich jetzt einfach noch mal erzählen. Wir wissen jetzt noch nicht, wie es läuft, aber ich bin einfach ganz zuversichtlich, dass durch solche Aktionen einfach ein Rad gedreht wird, nämlich so dieses Rad der Depression und auch dieses Rad einer übermäßigen Tradition, dass es einfach wieder frischer insgesamt wird, neuer wird, die Stadt einfach interessanter ist, die Menschen sich mit ihrer Stadt auch mehr wieder identifizieren und damit hoffentlich, gehe ich jetzt mal davon aus, auch nochmal mehr.
Frau Wohlauf, wir haben noch gar nicht so richtig qualifiziert, wer die Leute sind, die in die Stadt kommen sollen. Sie haben ja gesagt, die alten Händler haben wenig Affinität zu dem, was die jungen Leute gerne wollen und suchen. Wie empfinden Sie das bei Ihnen in Luckenwalde?
Also ja, zum einen kann ich feststellen, dass bei uns in der Innenstadt immer häufiger junge Familien mit Kindern in die Stadt kommen und auch ihre Nachmittage dort verbringen. Den Händlern fehlt sicherlich so ein bisschen das Gespür für ihre richtige Zielgruppe, aber das, was wir tun können dafür, das Einzige, was wir tun können, was mir übrig bleibt, ist, wir können die Leute auch, also die Bevölkerung dafür sensibilisieren, dass es also einen ganz bestimmten Grund gibt, warum sie bei sich in der eigenen Stadt einkaufen sollten. Und dazu zählt natürlich explizit der Buchhandel, aber auch alle anderen Händler und Geschäfte. Denn letztendlich bleibt ja damit auch das Geld, was sie ausgeben, in einem ganz bestimmten regionalen Wirtschaftskreislauf. Und das ist etwas, worüber ganz viele nicht nachdenken, wenn man es dann aber einmal erklärt. Und wenn sie den Grund dafür kennen, sagen, hey, du kannst aktiv mit dem Geld, was du hier ausgibst, auch für die Vielfalt in den Geschäften sorgen. Dann verstehen sie es häufig relativ schnell. Man kann natürlich jetzt nicht jedem Einwohner separat erklären, wie das Konzept funktioniert. Aber genau das muss man über Veranstaltungen, über Projekte kann man das fördern, damit die Leute relativ schnell verstehen, warum es so wichtig ist, im regionalen Einzelhandel einkaufen zu gehen und da sein Geld zu lassen. Und dazu zählt natürlich auch explizit der Buchhandel. Definitiv.
Herr Südmöller?
Also ganz kann ich nicht zustimmen. Familien mit Kindern sehen wir bei uns in unserem Geschäft und ich habe auch das Gefühl, am Standort etwas weniger, vor allen Dingen die Vormittage sind deutlich schwächer und das weiß man auch aus anderen Kommunen. Wir haben einen gesellschaftlichen Wandel. Die Mütter heute gehen schneller wieder in den Beruf nach einem Jahr durch die Krippen, durch das Krippenthema. Und damit beschäftigen wir uns in unserem Haus im Augenblick gerade intensiv. Wir haben morgens Rentner bei uns, finde ich nichts gegen Rentner, die haben wir morgens im Geschäft und wir haben Mütter mit ganz kleinen Kindern, die schlafen meistens. So. Und die Familien, die kommen eigentlich dann erst nachmittags, die Kinder sind heute länger in der Schule, durch die Ganztagsbetreuung, Ganztagsschule ist ein Thema. Also da findet im Augenblick ein gesellschaftlicher Wandel statt, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen, dass man einfach wirklich schauen muss, wie geht man damit um, Personal und so weiter. Das ist zurzeit, also diese Erfahrung habe ich so gemacht. Wir wissen auch noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen. Also die Vormittage sind bei uns im Geschäft und ich denke auch in der Innenstadt deutlich, deutlich schwächer. Ich weiß nicht, ob die anderen Städte das auch so spüren. Wir spüren es und das ist im Augenblick eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
Wir hatten ja schon das Thema, dass die Innenstädte nicht mehr so sehr Anlaufpunkt sind für die Bedürfnisbefriedigung, sondern dass sie selber Magnet sein müssen, um Kunden heutzutage in die Stadt zu holen. Müssen wir da auch über andere Öffnungszeiten nachdenken? Denn eben, wie Sie gerade andeuteten, die Arbeitszeiten, innerhalb der Arbeitszeit wird ja kein Mensch in die Stadt kommen können.
Ja, müssen wir unbedingt. Also wir haben gerade bei uns entschieden, wir sind eigentlich, wie gesagt, ein kleines Mittelzentrum, aber wir haben entschieden, dass wir jetzt jeden Samstag bis 18 Uhr öffnen. Bisher hatten wir 16 Uhr, wir machen jetzt bis 18 Uhr. Natürlich haben wir an dem Samstag ein solches Mischmasch an Öffnungszeiten bei uns und ich denke auch in den anderen Städten ist das nicht viel anders. Aber wir müssen darüber nachdenken. Wir müssen dann öffnen, wenn der Kunde in der Stadt ist und er ist. Der Samstag ist mit Abstand der stärkste Einkaufstag. Naja, und wir haben reagiert jetzt. Wie gesagt, das ist... Wochenende wird dadurch noch kürzer, weil ich als Chef habe gesagt, ich mache jeden zweiten Samstag. Aber dafür habe ich dann auch jetzt jeden zweiten Samstag um 14 Uhr frei. Naja, da habe ich dann wieder 2 Stunden mehr Wochenende als bisher. Aber wir müssen da wesentlich flexibler werden. Die Wochentage, die normalen Wochentage werden, das glaube ich, wird sich weiter fortsetzen oder zumindest auf einem Level sein, wo wir sagen, die sind deutlich schwächer als noch vor einigen Jahren.
Wie sehen Sie das in Coburg?
Ja, genau so. Ist genau gleich. Also wir haben, als wir übernommen haben, abends die Öffnungszeit um eine halbe Stunde gekürzt, weil wir auch gesehen haben, dass diese halbe Stunde, wir hatten immer bis 19 Uhr offen, jetzt haben wir bis 18.30 Uhr und das tut de facto wirklich keinem weh, weil in der halben Stunde mehr Mitarbeiter als Kunden, jetzt mal übertrieben, im Laden waren. Wir haben dafür am Samstag verlängert. Wir sind jetzt bei 17 Uhr, wir haben auch dieses Mischmasch, das ist das, was wir da frustriert, dass selbst in den Haupteinkaufsstraßen der erste um 2 zumacht und der letzte um 19 Uhr. Aber das ist halt so. Aber wir selber haben eben auf 17 Uhr verlängert und sehen jetzt, weil wir auch in der Lage sind, wo wirklich auch auf dem Weg zum Auto nochmal viele Menschen vorbeikommen, dass wir tendenziell auch am Samstag eher noch länger aufmachen müssen. Also da glaube ich oder spüren wir auch, dass sich so dieses Thema Kaufen auch immer mehr Erlebniseinkauf auf dem Samstag verschiebt. Wir haben einen schönen Markt, Wochenmarkt, egal ob ich da einkaufe oder nicht, aber das ist einfach was los in der Stadt, das ist schön in der Stadt und da kommen dann auch die Familien mit Kindern und also Samstag gewinnt bei uns an Bedeutung.
Die Bedürfnisse verändern sich. Und Ladenöffnungszeiten, das ist ja immer schon so, ich seufze auch schon, das ist so ein Brandthema. Das ist so ungefähr wie gestern hat man die Weihnachtsbeleuchtung. Das ist auch immer so ein Thema, wo sich dann die Gemüter sofort erhitzen. Wie ist es denn in Bamberg? Ich habe schon gesehen, Herr Stieringer rutscht ein bisschen so hin und her. Seufzt.
Weil das, wenn ich ganz ehrlich bin, echt nicht die Lösung ist. Die Diskussion um Ladenöffnungszeiten ist bestenfalls ein Symptom. Wenn Sie einen City-Manager schnell wieder loswerden wollen, dann geben Sie ihm die Startaufgaben. Punkt 1, Vereinheitlichung der Ladenöffnungszeiten. Punkt 2, Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung. So, den sind Sie nach 6 Monaten auf jeden Fall wieder los, weil viele inhabergeführten Fachgeschäfte, die sagen, wissen Sie was, dann gehen Sie hier rein am Samstag um 15 Uhr, ich gehe hier auf jeden Fall raus. So, das heißt ja nur, dass offensichtlich er der Meinung ist, dass er derzeit genug Umsatz macht. Immer diese Regulierungswut zu sagen, jetzt müsst ihr alle bis 20 Uhr aufhaben, dann wieder das Thema Onlinehandel, wir müssen was gegen den Onlinehandel machen. Womit sich der Kreis wieder schließt. Wenn ihr was gegen Onlinehandel machen wollt, dann müsst ihr gucken, wo das Hauptkabel der Deutschen Telekom liegt und das müsst ihr durchschneiden. Punkt. Einzige Möglichkeit. So, aber mit den Ladenöffnungszeiten ist es gut, wenn man reagieren kann, auch ein Zeichen, dass man etwas tun kann. Aber es gibt so viele Themen, die genau genommen wichtiger sind. Und es geht nochmal, wenn ich ein gutes Geschäft habe, einen guten Service habe, gute Produkte habe und dann auch noch die Menschen in der Stadt habe, das war ja der Einstieg, und da kommen 100.000 Menschen an einem Tag in die Stadt und der Händler sagt anschließend, Herr Stieringer, totaler Flop, die waren zwar alle bei mir drin, haben aber nichts gekauft, dann sage ich, nicht ich habe in dem Fall selbstkritisch die Schuld, sondern dann muss ich mir mal Gedanken machen, ob der Preis richtig ist, ob die Warendarstellung richtig etwas ist, ob die Kundenansprache richtig ist. So, aber wenn der Kunde da ist, dann muss ich verkaufen. Und ansonsten die Diskussion um Ladenöffnungszeiten, wir haben das jetzt gerade, das Kleinere. Und jetzt kommen die Innovativen, jetzt kommt die junge Generation. Die sagen, mir doch egal, verkaufsoffener Sonntag, brauche ich nicht. Ich präsentiere in meinem Schaufenster alle Waren mit dem Hinweis, könnt ihr alles am Sonntag bestellen. So, da haben wir wieder die Diskussion von gestern und von heute. Politik denkt rückwärtsgewandt. Und wir diskutieren immer noch über verkaufsoffene Sonntage. Was erleben wir mittlerweile? Der Sonntag ist längst der stärkste Handelstag gewesen und trotzdem kämpfen wir noch. Wir müssen nach vorne denken. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Onlinehandel ist niemals die Ursache. Der Onlinehandel ist die Leichenfledderei für viele stationäre Geschäfte, die jetzt schon am Boden sind. Warum auch immer. Selbst verschuldet oder weil die Politik der Meinung war, wir brauchen keinen Verkehr mehr in der Stadt und keine Menschen. Der Onlinehandel ist nur der Leichenfledderer. Er ist niemals die Ursache. Und das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, nach vorne denken, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Jetzt frage ich einfach mal, bevor wir könnten noch eine Stunde diskutieren, also ganz, ganz viele Dinge brennen mir dann auch noch auf der Seele, aber vielleicht gibt es von Ihrer Seite Fragen, wo Sie sagen, ey, will ich jetzt endlich mal loswerden? Ansonsten, ja, bitte. Moment.
Mich würde interessieren, ob man in Bamberg überall kostenlos parken kann.
Es klingt so, als wäre es...
Also, wir sind auch nicht das Paradies, nein. In Bamberg kann man nicht überall kostenfrei parken, ganz im Gegenteil. Ich habe in Bamberg mit einer ganzen Armada von völlig durchgeknallten Touristikern zu tun, die der Meinung sind, wir machen hieraus ein großes Open-Air-Museum. Und so bin ich eingestellt worden. Der Bürgermeister hat gesagt, Herr Stieringer, herzlich willkommen im schönsten Open-Air-Museum Deutschlands. Und da habe ich gesagt, ganz im Ernst, kein Mensch möchte in einem Open-Air-Museum einkaufen gehen. Wir haben natürlich diese Diskussion. Und wir haben das große Problem der Parkplätze, wie übrigens viele von diesen mittelalterlichen Städten, die sind nicht für Massenverkehr geeignet. Aber genau genommen versuchen wir durch Servicemaßnahmen das zu kompensieren, mit dem Vorteil, dass wir, das hat 20 Jahre gedauert, 450 Händler dazu bekommen haben, gemeinsam an einen Strang zu ziehen, indem man die Parkgebührenrückerstattung zu etwas macht. Was Sie alle kennen, das haben Sie ja auch. Es geht immer auch darum, wir können nicht mehr Parkplätze schaffen. Ich kann in Bamberg keine Parkgarage nach oben bauen. Und wenn ich 30 Zentimeter in den Boden gehe, dann bauen Sie nie mehr. Weil dann kommt jeder Archäologe unseres Landes und sperrt in diese Baustelle. Und wenn Sie die ärgern wollen, werfen Sie noch römische Münzen rein oder irgendwas Ägyptisches von eBay. Und dann buddeln die 3 Jahre. Also Sie werden in Bamberg keine Baumaßnahme durchsetzen können. Aber wir haben leider auch keine kostenfreien Parkplätze.
Okay, dankeschön. Weitere Fragen von Ihrer Seite? Ja.
Zum Thema Leichenfletterei, Onlinehandel, da beunruhigt mich halt sehr stark. Wir haben im Einzelhandel, im Buchhandel in den letzten 10 Jahren ungefähr 20% Umsatzeinbußen gehabt. Und die Prognosen für die nächsten Jahre heißen nochmal 20%. Was der Onlinehandel dem Offlinehandel wegnehmen soll. Ich finde, da muss man schon richtig, auch das ist mehr als Leichenfledderei, das ist eine echte Bedrohung für ganz viele. Und was ich jetzt aus der Diskussion raushöre, ist eben, wir müssen in der Stadt zusammenhalten und rührig sein, aber ich glaube eben auch, wir müssen im Internet zusammenhalten. Und da ist ein Schaufenster alleine nicht getan, den allermeisten Einzelhändlern, nicht den Buchhändlern, aber den anderen Branchen, ermangelt es an Shops, solange wir nur ein Schaufenster machen, dann können wir genauso gut nebenan schreiben, 24 Stunden geschlossen. Wir präsentieren tolle Ware, aber der Kunde kann sie nicht einkaufen. Da sind wir im Buchhandel sehr weit, aber die anderen Branchen müssten da ganz toll nachziehen und eigentlich müssten wir zusammen ein Gegengewicht gegen die großen Onliner finden.
Wenn ich darf, würde ich direkt eine Sache, die hausgemacht ist. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Meine Frau geht vor 2 Monaten zum Buchhändler und sagt, wir fahren jetzt 2 Wochen in den Tauchurlaub. Sie bräuchte ein bisschen Urlaubsliteratur. Was sagt der Händler oder die Händlerin? Weiß was? Nimm dir ein Kindle mit. Und sie hat bisher nie Kindle verwendet und hat gesagt, da kannst du dir alles runterladen, was es gibt. Bis dato war sie nicht auf die Idee gekommen, sich als genauen Namen ein Buch runterzuladen. Bewusst nicht. Also deswegen sage ich auf der einen Seite selbst verschuldet. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich haben Sie recht, Leichenflatterei ist das falsche Wort. Genauen Namen, aber oftmals ist der Kunde, ist das Unternehmen an sich schon angeschlagen durch die Politik der letzten Jahre, auch durch selbst verursachte Fehler. Und was am Onlinehandel jetzt noch weggeht, das ist nachher genau der Gnadenschuss, der kommt. Und das habe ich damit gemeint. Aber ich glaube, Sie wollten auch was dazu sagen.
Also ich habe das mit dem Onlinehandel immer als Herausforderung verstanden, zum einen die Kunden sehr stark zu binden und zum anderen aber auch dieses Thema Impulskäufe besser abzudecken. Die Menschen, die in die Buchhandlung kommen, sind ja nicht lauter Zielkäufer. Das heißt, ich habe in etwa, ich habe das mal so überschlagen, etwa 50-60% mindestens an Impulskäufen. Das ist etwas, was in der Form das Internet, der Shop nicht leisten kann. Und meine Strategie ist dann eben auch eher den Buchhandel, die Ware, ich habe ja auch die Spielwaren mit dabei, einfach nochmal haptischer zu machen. Sorgfältiger auszuwählen, Mitarbeiterinnen zu schulen. Also sowas zum Beispiel, das darf einfach nicht passieren, wenn eine Mitarbeiterin im Buchhandel den Kindle empfiehlt. Wir haben unsere eigenen unabhängigen E-Book-Reader. Also das mag dann schon eine Alternative sein. Also da gibt es sehr viele, glaube ich, schon hausgemachte Probleme, aber was einfach nicht, ich gebe Ihnen auch recht, dass für bereits angeschlagene Geschäfte, die also damals schon verstaubt waren, war das Internet dann wirklich der, also Amazon einfach der Gnadenstoß. Und trotzdem ist es so, dass es natürlich in der Zeit, in so einer starken Wandlungszeit, wenn mir ständig ein wenig Umsatz wegschwindet, sich der Umsatz von 7% auf 19% Artikel verlagert, wird es von Jahr zu Jahr schon immer kniffliger zu gucken, dass was im traditionellen Buchbereich verloren geht, durch Nebenprodukte, durch die Einladung zu Impulskäufen irgendwo aufzufangen. Ja.
Hier war auch noch eine Frage, möchte ich gleich weitergeben.
Ja, mein Name ist Martina Pechtel. Ich bin in einer Forschungsgruppe Zukunft 2030. Wie kann die Bundesrepublik, wenn Sie jetzt ganz sachlich mir einfach Ihre Wünsche mal sagen, wie könnte sie die Bundesregierung unterstützen, den Einzelhandel ganz konkret?
Ganz konkret, Sicht, 2030. Auf jeden Fall die Preisbindung im Buchhandel erhalten.
Das haben wir ja bis jetzt geschafft, ne?
Ja, ich glaube oder kann mir vorstellen, es wird ein Stück schwieriger mit dieser Rückvergütungsgeschichte. Und ich erinnere mich mit Grausen dran, dass jeder neue EU-Kommissar, der angetreten ist, als erstes meinte, er muss sein Mütchen an der Buchpreisbindung kühlen. Es hat bisher Gott sei Dank keiner geschafft, aber ich denke, das ist für uns alle ein unglaublich wichtiger und nicht zu unterschätzender Punkt. Sonst haben wir Verhältnisse wie das in den USA. Es ist ja alles bekannt. Die Buchhandlungen sterben, die Flächendeckung ist nicht mehr da, das dient überhaupt nicht dem allgemeinen Bildungsniveau und von wegen Bücher werden billiger, nein, die Bestseller ja, für alles andere zahlen sie einen Haufen Geld, was dann zum Teil nicht mehr erschwinglich ist. Also aus meiner Sicht ist das der aller wichtigste Punkt. Und jetzt gebe ich gern weiter, die Kolleginnen und Kollegen haben bestimmt noch andere Ideen.
Ja, wobei ich da gleich einhaken muss, weil mit dem Blick auf die Uhr und mit dem Blick auf den nächsten Referenten, der die nächste Veranstaltung hat und wo ich jetzt schon mal mea culpa sage, Herr Merzbach, möchte ich Sie einfach einladen, mit uns auch noch weiter zu diskutieren. Wir sind anschließend noch drüben in der Buchhändler-Lounge und da können Sie natürlich auch noch Ihre Fragen stellen und uns die Diskutanten dann nochmal löchern. Aber ich möchte nicht versäumen, zumindest das auch aufgrund der Zeit,
einen Schlusssatz, so was, was ist Ihr Credo, einen Satz, den Sie noch uns, dem Publikum mitgeben wollen, wo Sie sagen, Leute, das gilt es jetzt zu tun. Herr Vögele,
ja,
ich gucke Sie schon tief an.
Also ich würde sagen, Credo ist ganz einfach, wir sind Zweckoptimisten, wir müssen das sein und ich glaube auch, dass der stationäre Einzelhandel ganz klar eine Zukunft hat und wir haben es selber in der Hand.
Wir gehen in die Runde. Ja.
Es ist unglaublich wichtig, dass wir im Zeitalter der totalen Vernetzung und uns auch vor Ort und miteinander entsprechend vernetzen und miteinander sprechen.
Herr Stieringer.
Ich prognostiziere Ihnen eine Renaissance des stationären Handels und insoweit können Sie ganz optimistisch in die Zukunft schauen. Sie müssen einfach besser sein als der Onlinehandel.
Okay, das Frau macht Wohler. Mut.
Ja, ich sehe das ähnlich. Es gibt einen ganz großartigen USP, den der regionale Handel bieten kann, nämlich man kann die Sachen, die man erwirbt, gleich mitnehmen. Und das ist einfach etwas, was der Onlinehandel bisher noch nicht kann. Und wer weiß, was die Zukunft bringt im Zeitalter der Drohnen, aber das ist etwas, was man definitiv ausbauen muss. Und da können sich die Händler ja dran ankangeln. Das ist ganz wichtig.
Ja, ich sag meinen Angestellten immer, wenn wir jeden Tag daran arbeiten, dass wir so gut aufgestellt sind wie nur irgend möglich, dann können wir uns zurücklehnen. Natürlich nicht unter dem Motto, wir tun jetzt nichts mehr. Aber es gibt Sachen, auf die haben wir keinen Einfluss. Wir kriegen das Internet nicht weg, das ist nun mal da. Wir haben einen Gesellschaftswandel, habe ich vorhin erklärt. Aber wir können ganz entspannt und gelassen in die Zukunft sehen. Wir müssen nur an uns täglich arbeiten. Das ist das Wichtige. Das zählt für mich eben für mein Haus, für mein Geschäft, für meine Buchhandlung natürlich auch für unsere Werbegemeinschaft, dass wir täglich daran arbeiten. Und dann, denke ich, kann man ganz gelassen und entspannt in die Zukunft gucken. Denn wenn wir verkrampft sind, dann machen wir Fehler. Aber wenn wir locker und gelassen bei der ganzen Sache bleiben, glaube ich, dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt.
Genau, gut aufgestellt, das ist das so das Credo. Und da wollen wir dann auch noch weiter diskutieren und dass es dann natürlich auch betriebswirtschaftlich rechnet. Und diese Karte, die mir der Herr Stieringer gerade noch zugesteckt hat, nicht so Wahrheit wird. Auf dieser Karte steht, dieses Geschäft arbeitet ohne Gewinn. Das war zwar nicht so geplant, aber es hat sich so ergeben. Ich wünsche Ihnen allen diese Renaissance und dass Sie alle diese Punkte auch beherzigen, die wir Ihnen hoffentlich jetzt mit an die Hand gegeben haben. Und wie gesagt, wir sind drüben in der Buchhändler-Lounge. Diskutieren Sie noch weiter mit uns. Wenn Sie jetzt nicht mehr die Gelegenheit haben, weil der nächste Termin drückt, können Sie natürlich auch auf Langendorfs Dienst Fragen stellen und uns direkt kontaktieren. Wir stehen gerne Rede und Antwort. Wir wollen diese Diskussion am Leben halten und was tun, damit das auch, wie gesagt, die Renaissance dann auch kommt. Vielen Dank und Ihnen noch eine schöne Messe. Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.